Check, ich hatte heute noch nicht so viel leider. Nein. Es gab bisher Suppe, es gab bisher Brötchen. Aber ich freue mich wirklich aufs Abendessen, weil ich war heute im Hotel, also wir hatten eine ziemlich wilde Nacht hinter uns, hoteltechnisch. Und das Schöne war, wir haben kein Frühstück gebucht, aber wegen der ganzen Komplikationen, die dieses Hotel uns gemacht hat, haben wir dann Frühstück bekommen. Habe ich, als ich dann einmal Frühstück eine Dame, die dort arbeitet, gefragt habe, ob es denn auch was Veganes gibt, hat sie mich so angeschaut und gesagt, vegan? Muss ich mal fragen. Ich habe wieder so, das ist echt immer wieder beeindruckend, wenn man in so einer Stadt wie Berlin in einem riesigen Hotel ist, wo halt wirklich jeden Tag 1000 Leute schlafen. Das ist das mal sowas, dass die das einfach nicht kennen.
Ey, wundere dich nicht, warum ich jetzt hier nochmal einmal kurz die Sprachmemo mit anmache. Die mache ich halt einfach jetzt zur Sicherheit, ja, weil ich einen dieser Tage habe. Kennst du das? Einen dieser Tage. Ich habe alles, was bis jetzt passiert ist, ist irgendwie halbwegs schief gelaufen. Und mir ist zum Beispiel heute der Kuli in der Hosentasche ausgelaufen, was ich nicht gemerkt habe. In dieser Hosentasche war mein Handy, waren meine Kopfhörer. Und ich habe das dann erst gemerkt, als ich dann zu Hause gewesen bin, mir die Hose ausgezogen habe, um mich schnell zu duschen. Und dann habe ich auf einmal so einen riesengroßen blauen Fleck auf der Hose gehabt. Und dann gucke ich in meine Tasche halt, greife da halt auch noch hinein und hole mein Handy halt raus, versuche es halt halbwegs sauber zu machen. Meine Kopfhörer, alles ist blau. Und ein entscheidendes Bild, was ich heute auch gerade nicht aus dem Kopf rauskriege, ist, dass ich im Stau stand und dann lief da ein Eichhörnchen rum. Und in diesem Moment, als ich das Eichhörnchen gesehen habe, war da ein Mäusebussard, der auf das Eichhörnchen gestürzt ist. Und dieser Mäusebussard war einfach viel zu klein für dieses riesen Eichhörnchen. Und er versucht hat, dieses fette Eichhörnchen nach oben zu kriegen und fast dann halt auch noch von einem anderen Auto überfahren worden ist. Und ich dachte einfach so, ja, das ist Leben.
Was? Das ist dir heute passiert?
Mir ist heute total viel passiert. Ich bin gerade eben noch mal 10 Minuten zurück zum Kiosk gelaufen, weil ich meine Mikrofone vergessen habe. Ach, krass. Und das sind halt so teure Sennheiser-Mikrofone. Normalerweise ist dieser Podcast eigentlich zu zweit und mit Gast oder meistens halt auch zu zweit, also mit Daniel Hüttmann. Mhm. Der ist bloß gerade mit Paula Carolina on Tour und macht da das Tourmanagement und hat mich am Mittwoch angerufen und meinte, ich kann nicht zum Podcast kommen. Ich bin immer noch in Berlin. Die mussten mir gerade 2 Spritzen halt rein und sonst komme ich halt nicht mehr hoch.
Oh, fuck, was ist ihm passiert?
Ischias, Diggi. Okay. Wie alt bist denn du?
Das Cut habe ich gelernt, soll ich sagen, wenn ich was nicht sagen will. Ich bin in dem Alter angekommen, wo ich einfach mein Alter nicht mehr sagen will. Nee, aber Ischias hatte ich jetzt bis jetzt noch nicht. Ich bin auch wirklich in dem, also mir tut alles weh nach Konzerten. Und ich tue mit meinem Bein, ich humpel schon so und
ziehst das so hinterher, das kannst du aber sehr gut kaschieren.
Nee, es ist wirklich, also irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich komme jetzt da an, wo mir echt. Wenn ich jetzt so nach Hause komme, nach drei Konzerten, was ja jetzt nicht echt nicht die Welt ist, ne? Aber trotzdem, mir tut alles weh und es ist so, oh. Ja.
Ladies and Gentlemen, jetzt habe ich den Radetzky unterbrochen. Ladies and Gentlemen, ihr habt ja gerade gemerkt, wir haben schon angefangen. Ihr wisst, heute kommt der Podcast nicht zur gewohnten Donnerstagszeit. Ich habe euch versprochen, am Donnerstag, dass der auf dem Sonntag da ist. Hier ist er. Ich habe Glück gehabt. Heute ist wirklich Mario Radetzky von den Blackout Problems hier am Start. Falls es heute irgendwie tonqualitätsmäßig nicht ganz der Standard ist, liegt es daran, dass wir im Produktionsbüro der Markthalle sind. Hier gerade noch Soundcheck ist von Sperling. Habe ich gerade Sperling gehört? Habe ich gerade Sperling gehört?
Ja, du hast gerade Sperling gehört und gleich machen dann noch Lake Malice Soundcheck. Also es wird nebenan sehr laut gearbeitet, sehr laut geballert.
Dann habt ihr euch mal wieder alle Leute mitgenommen, mit denen ihr ein Feature hattet.
Ja, das war so absolut der Masterplan. Das ist total geil, sage ich dir. Also es ist wirklich so, weil wir beide Bands halt schon vor der Tour dann kannten und oder kennenlernen konnten mit Songwriting, mit einem Feature rausbringen so. Und jetzt das Privileg haben, einfach 2 richtig gute Bands dabei zu haben. Also es macht richtig Bock, so die beiden dabei zu haben. Und ja, ist ein geiles Package, ist eine tolle Tour. Heute ist das vorletzte Deutschlandkonzert. Jetzt kommt noch eine große Rutsche England und dann geht's noch nach München und dann ist die Tour schon vorbei.
Eine große Rutsche England?
Ja, wir haben.
Das finde ich aber interessant.
Ja, wir haben tatsächlich mehr England-Konzerte als Deutschland-Konzerte auf dieser Tour.
Ich habe mir heute euer 4. Album angehört, das Riot-Album. Mhm. Normalerweise, also ich kenne euch von den Festivals, ich mache selber auch Musik oder ja, ich bin selber halt auch Musiker, aber wir betreten wir nicht breit, weiß die Community.
Du musst Cut schreien dann in dem Moment.
Cut! Und deshalb über Deichbrand und Hurricane ist man sich so fremd über den Weg gelaufen, aber man kennt sich auf der Bühne, man sieht sich da halt mal so. Und deshalb, ich höre mir meistens nicht die Bands an, die wir im Podcast haben, um nicht in so eine Radiomoderatorenstimme zu kommen und dann dumme Fragen zu stellen, die Fragen, die man sowieso immer die ganze Zeit gestellt bekommt. Ich habe mir aber das Riot-Album heute angehört und habe mich zurückversetzt in die Zeit von, weiß ich nicht, 2007, als alle Bands um mich herum gewesen sind und gesagt haben, wir brauchen einen Wochentagnamen in unserem Bandnamen.
Ah, Thursday.
Thursday, Take Him Back Sunday. Wir hatten noch eine Band in der Umgebung, See You Next Tuesday. Ich selber habe in so einer verkorksten Emo-Band gespielt, die Days of Poetry hieß. Und ich habe heute eine halbe Stunde gebraucht, um über diesen Namen Days of Poetry, also dass ich da wieder drauf komme. Und es war so eine Aesthetic Lullaby-Situation. Natürlich sind die nicht so fett produziert wie euer Album, weil das ist halt, als ich das komplett durch hatte, war es so, das ist ganz schön fett produziert.
Das freut mich.
Also man hört es nicht, dass ihr eine deutsche Band seid. Oh, also ich finde das krass. Ich meine, du bist halt Sänger. Bist du Native Speaker?
Nee, leider. Ich bin sehr weit davon entfernt, Native Speaker zu sein.
Kommt da irgendjemand mal vorbei? So, keine Ahnung, so ein Australier oder so ein was auch immer und sagt, oder so ein Engländer und sagt so, ey, also ich meine, das klingt schon ganz geil, ne? Aber ich höre sofort, dass du ein Deutscher bist.
Nee, das passiert nicht, aber ich bin mal in England, ich war mal mit einer anderen Band auf Tour als Backliner und das ist bei mir so echt im Kopf hängen geblieben. Wir waren da im Underworld in London und ich bin oben in die Bar reingelaufen und wollte eine Cola bestellen und die Dame an der Bar hat angefangen zu lachen und hat nur so zu mir gesagt, you sound so German. Und ich war so, oh mein Gott, ich habe wirklich nur einen Satz gesagt und die lacht mich hier aus. Und als wir dann das erste Mal wirklich so mit der Musik nach England gefahren sind, war das halt immer noch in meinem Hinterkopf und ich hatte so Schiss, dass die Leute bei Konzerten halt dann da auch stehen und lachen und sich denken, oh, jetzt ist da so eine deutsche Band, die versucht, einen auf englischsprachige Band zu machen. So, ne? Und ich weiß noch, wir haben damals eine Band aus, ich glaube, Finnland oder Schweden supported, Poets of the Fall, ich glaube, Finnland kommen sie her, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir am ersten Abend gesagt, so, ja, wir sind Blacker Problems aus Germany. Und dann hat der Manager so gemeint, so, hey, das müsst ihr gar nicht sagen, so, ne? Also, ihr müsst nicht sagen, wo ihr herkommt, lasst das doch mal weg und guck mal, was dann passiert. Und dann, weil ich ihm erzählt habe, dass ich so ein bisschen Angst davor habe, dass die Leute mich da auslachen, so. Und ab dem zweiten Tourtag habe ich das weggelassen. Und dann kamen die Leute an den Merch und waren so, wo seid ihr her? Neuseeland, Australien, Amerika, so, wo seid ihr her? Und niemand hat halt gesagt, hey, seid ihr aus Deutschland? Und da war ich sehr beruhigt, das war schon mal die Nummer eins. Und Nummer zwei ist halt, dass wirklich während dem Singen, also in den Songs, da hat sich wirklich bisher noch niemand beschwert. Und ich habe auch mal da ein sehr vernichtendes Feedback bekommen von jemandem, als ich Demos gezeigt habe.
Vernichtendes Feedback klingt auch richtig hart.
Ja, ja, das war wirklich vernichtend. Und zwar ist es lustig, ich kann das hier ja, ihr seid ja so ein bisschen, ne, Daniel kennt den vielleicht ja auch, Mirko Gläser von Uncle M.
Ihr
seid ja Musikbranchen nicht fremd so. Und dem haben wir mal Demos geschickt und der hat mir ein ganz vernichtendes Feedback gegeben und hat sowas gesagt wie, ich glaube, es war wirklich ein O-Ton. Ey, du klingst wirklich deutscher als der Sänger von No Twist. Ich mag No Twist sehr gerne.
Mir
ist nie aufgefallen, dass die einen deutschen Akzent oder so in ihrem Englisch haben oder irgendwas, weil ich die Musik einfach mega finde. Aber ja, das hat er gesagt und es ist bei mir hängen geblieben. Und ab dem Moment habe ich sehr oft, wenn ich Vocals aufgenommen habe, mit unserem Engineer Karan aufgenommen. Und der wiederum ist so English Native. Also so, ich glaube, er ist schon zu 100% native. Und der hat mir dann ein bisschen geholfen einfach dabei, eine bessere Aussprache
hinzukriegen. Meinst du, man macht sich zu sehr Gedanken darüber, also selber zu sehr Gedanken darüber, wie es eigentlich klingt und ob man das halt wirklich so rüberbringen kann, wie eigentlich jeder Native Speaker, oder es ist eigentlich auch scheißegal?
Es ist scheißegal, wirklich. Also wir haben auch einfach auch zu unserer Authentizität hinzugefügt, dass wir Songs schreiben über das Land, in dem wir leben. Also wir haben auf unserem vorletzten Album, also nicht dem aktuellen Riot, sondern dem davor Dark, haben wir einen Song, der Germany, Germany heißt, der sich explizit, wo ich wirklich darüber nachgedacht habe, so hey, wir schreiben jetzt nicht über irgendwelche Parties in the Backyard und Girls at the Beach oder keine Ahnung,
was für ein Scheiß.
Ja,
die guten alten Diary-Texte ja,
so,
von früher.
So Emo-Texte, die man halt dann irgendwie kopiert hat von amerikanischen Bands, die das vielleicht gelebt haben, diese College-Partys und so weiter, aber die haben wir ja nicht gelebt, das ist nicht unsere Realität.
Naja, und ihr habt ja auch viel später angefangen. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass ihr seit 13 Jahren unterwegs seid oder seit 2012 gibt es euch, oder?
Ja.
Und ich finde ich halt voll witzig, weil ihr so viele Parallelen habt zu Bands, die ich 2001, 2002 so mit The Used und Static Lullaby und all diesen, weiß ich nicht, diese ganze Emo-Querverweise, My Chemical Romance. Und witzigerweise, ich glaube, sie hat heute auch zur Provokation ein Boys That Fire-Shirt angezogen.
Ja, also bei mir waren es ein paar, also Static Lullaby zum Beispiel habe ich nicht so auf dem Schirm, My Chemical Romance habe ich nie gehört. Was ich extrem viel gehört habe, sind Alexis on Fire. Mhm. Das habe ich inhaliert.
Was sagst du zum neuen Alexis on Fire? Zum neuen Alexis on Fire Album. Zum aktuellen Alexis on Fire Album, weil es halt irgendwie so untergegangen ist, dass sie dann mal ein neues Album rausgebracht haben.
Das habe ich auch selber, ich habe es schon gehört und so, aber mich hat es nicht mehr so krass abgeholt. Ich habe mit Alexis on Fire, früher war ich wirklich so Hardcore-Fan und bin immer, wenn die gespielt haben, bin ich hingefahren. Ich habe die auch vor 30 Leuten gesehen, so. Mm. Was damals halt, das war 2006 bis 2008 sowas. Wir waren da kleine Schulkinder und sind halt da auf solche Konzerte gefahren. Das war mega geil. Aber ich weiß noch, dass ich hatte dann mal ein Alexis on Fire-Konzert kurz bevor sie sich aufgelöst haben.
Ja.
Und das hat mich so enttäuscht, weil ich dann auch mit einer Demo-CD hin zu denen gegangen bin und damals war Dallas Green, glaube ich, auf einem ganz komischen Film, so, das hat er auch mal in einer Doku erzählt und er war da irgendwie so scheiße zu mir und auch zu anderen Leuten dort, die dort waren, das war irgendwie so nicht cool. Und
dann, auf der oder vor der Bühne?
Das war nach dem Konzert.
Nach dem Konzert.
Ich hatte halt so voll das Gefühl, ich habe ihm diese Demo gegeben und der hat doch gesehen, ey, das ist ein kleiner Teenager so. Und dann hat er so gemeint, yeah, you wanna play support. Oder irgendwie, der war so leider irgendwie nicht so cool. Und das hat mich dann so leider abgeturnt, dass ich dann Alex on Fire so ein bisschen verloren hatte und so. Aber ich habe immer noch so Momente, wo ich da zurück rein sliden kann wieder. Und mein allererstes Album aber in dieser Screamo-Emo-Welt war von Thursday War All the Time. Das war das Erste und Thrice habe ich extrem viel gehört und auch lange, lange verfolgt, weil die sich ja so verwandelt haben. So, ja. Oder so, die haben ja
immer nach einer neuen Idee gesucht. Ja. Ich bin mit diesem Earth, Wind, Fire, Water, bin ich halt so reingekommen. Alle haben dieses The Artist in the Ambulance mega abgefeiert, da bin ich aber noch nicht so drin gewesen. Mhm. Aber dann mit der Weißu.
Ja, ja.
Da sind so krasse Songs drauf gewesen und gerade in dieser Parallelwelt, wo Radiohead und Sigur Rós noch auf den Hurricanes und Deichbrands dieser Welt gespielt haben, also dass du wirklich solche Headliner hattest, wo du sagst, das würde heute niemals mehr funktionieren in Zeiten von Chiago und Finch, so, weil das sind dann die Headliner, die dann um 21, 22 Uhr spielen oder um 23 Uhr auf der Mainstage und das ist halt einfach, oder Sigur Rós so, und das hat mich so da hineinversetzt, da habe ich gedacht, so geil, Thrice bahnen sich einen neuen Weg, die suchen so diese musikalische Weiterentwicklung und zum Beispiel bei Thrice finde ich, dass die halt auch mit dem Palms Album von 2018 und dem letzten Album, ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist, um ab 22, 23, man merkt den halt trotzdem immer noch an, dass die Bock haben und dass die immer noch nach einer Weiterentwicklung suchen. Witzigerweise finde ich halt bei Thrice ist es so eine totale Suche nach dem Minimalismus und trotzdem, dass es gut klingt.
Ja, das Album, was mich bei denen am meisten mitgenommen hat und was für mich bis heute eine Blaupause eines perfekten Albums ist, obwohl ich den ersten Song All the World is Mad nicht so feier, ist das Beggars Album. Das war für mich immer so ein Album, wo ich mir dachte, wow, das hat die Band auch meines Wissens nach selbst produziert.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, das ist so, das erzählt musikalisch sowie textlich einfach eine Geschichte für mich. Das geht so, und auch das mit dem Artwork, mit den verschiedenen Farben, die da drin stattfinden und so weiter, das war für mich, ist es für mich ein Vorbildalbum, so, finde ich echt Wahnsinn. Und das hat auch, das kann ich auch jetzt noch so ganz intensiv hören und finde es Wahnsinn. Und ja, das finde ich so geil, wenn das Platten machen können. Die ist ja, glaube ich, 2008 oder 9 oder so rausgekommen.
Und wenn du dich jetzt so an die Riot-Zeit erinnert, ich meine, wann habt ihr es, ihr habt es released am Anfang 24, ne? Im
Februar. Genau, es kam.
Ich habe auch gesehen, ich finde es voll schön bei euch eigentlich, gerade weil ihr Gitarrenmusik macht, dass ihr von Album zu Album zu Album immer einen besseren Chartplatz bekommt. Ich glaube, ihr wart auf Platz 5 damit, oder?
Ja, ja, irre. Also,
und jetzt komme ich und sage so, ich bereite mich nicht vor auf die Leute, ne?
Ja, du weißt schon Bescheid. Ja, das ist tatsächlich interessant, dass wir, also dieser wachsende Chartplatz ist natürlich immer kurz bevor dann das Album wirklich, also bevor es dann losgeht, so dass die Charts spannend werden, so 2 Wochen vor Release oder so, ist es oft so, dass jegliche Hoffnung schwindet, weil man sich denkt, oh Gott, man hat viel zu wenig Platten überhaupt irgendwie an die Menschen gebracht, als dass das überhaupt in die Charts kommt. Aber es war dann doch so, dass es jedes Mal ein bisschen weiter hochgeklettert ist, und das ist ein ganz schönes Sinnbild für unsere Band tatsächlich, weil wir haben bei wirklich null angefangen. Uns hat damals auf dem Dorf niemand gezeigt, wie man irgendwie das macht, wie man Songs schreibt. Wir haben das irgendwie so ein bisschen so autodidaktisch gelernt, wie man in einer Band ist und was das auch für riesige persönliche Herausforderungen mit sich bringt. Also mit deinen Bandkollegen irgendwie 10 Jahre lang Musik zu machen, das bringt dich natürlich auch irgendwann freundschaftlich an Grenzen und musst damit, du wächst damit und so weiter. Und diese ganzen Sachen haben wir gelernt und damit umzugehen gelernt und haben auch live genau diesen Weg hinter uns, dass wir halt immer, wir haben überall gespielt, wo eine Steckdose war, und haben von wirklich Geburtstagsparty im Garten zu Kegelbahn zu...
Ihr habt in der Kegelbahn gespielt?
Ja, wir haben wirklich auf einer Kegelbahn gespielt, so, also wirklich die letzten, wir haben überall gespielt,
wo es ging. 100 Jahre heute auf der Kegelbahn. Blackout, ja, Problems.
Komisch, sich jetzt vorzustellen, aber es ist halt wirklich so, wir haben wirklich jeden Gig angenommen, den wir annehmen konnten, weil wir wollten das einfach und wir wollten es auch lernen. Wir haben währenddessen halt auch gelernt, wie man das alles macht. Sehr passiv natürlich, aber jetzt, wenn wir jetzt so zurückblicken auf die letzten Jahre, dann merken wir, wo das herkommt. Also dass wir kennen ganz viele Leute, die auf unsere Konzerte kommen beim Vornamen, weil wir halt einfach wissen, ah ja, die kommen schon seit 5 Jahren und dann ist die dazugekommen und dann ist der dazugekommen und so. Und ja, auf der Riot-Tour jetzt hab ich persönlich das erste Mal das Gefühl, wow, jetzt ist gerade so ein Step passiert. So, jetzt sind gerade so, hier sind jetzt auch einige, die ich nicht kenne und ja, jetzt werden es gerade mehr, was ich total toll finde. Also heute sind wir hier in der Markthalle und es ist fast voll, also es ist schon Wahnsinn. So. Also,
witzig, ne? Ich wollte gerade noch darauf hinweisen, als du gesagt hast, du klingst schlechter als der Sänger von The No Twist oder schlechter oder deutscher als der Sänger von The No Twist. Und jetzt steht hier, und wer hat das gesagt? Mirko?
Ja, liebe Grüße an Mirko. Also ich weiß gar
liebe Grüße an Mirko, aber jetzt seid ihr in der Markthalle und es ist halt so, ja, yeah, so what?
Ja, ja, ich weiß auch, also ich meine, ich weiß auch gar nicht, ob er sich an das erinnert oder ob das stimmt oder ob mein Gedächtnis mir da irgendwie einen Streich spielt oder so, aber manchmal, du kennst es ja doch auch bestimmt so, manchmal sagen dir Leute irgendwas, das hat gar nichts mit Musik zu tun auch, das kann ja auch ganz eine persönliche Sache sein, dass dir jemand ein Feedback gibt auf dich als mit deiner Persönlichkeit oder mit was auch immer, was so hängen bleibt, was so haften bleibt und wo du dir denkst, boah, krass, das setzt sich so bei mir fest. Und bei mir ist es oft Kritik. Also wenn mich Menschen kritisieren, die was nervtreffen, wo ich merke, okay, das will ich ehrlich gesagt, also das ist eine gute Kritik, weil ich versuche damit konstruktiv umzugehen und ich werde das nicht vergessen, ich will daran arbeiten, so, dann bleibt es bei mir auch mal 10 Jahre kleben. So.
Krass. Kannst du gut mit Kritik umgehen?
Geht so, also...
Nein, Bart, Tür der Tube, raus.
Nee, also geht so, weil, also ich meine, ja, von bestimmten Leuten finde ich Kritik total gut und auch hilfreich und wenn es konstruktiv und es kommt natürlich auch immer drauf an, wie ist es verpackt und was sagen die Menschen und so, aber es gibt auch so vernichtende Kritiken, wo ich merke, wenn jetzt zum Beispiel im Internet irgendein Scheiß geschrieben wird, so, oder wenn da irgendwie blöde Kommentare kommen oder so.
Polarisiert sowas. Ihr eigentlich als Band? Ich muss eine kurze Sache nämlich sagen, weil ich habe euch am Anfang, als ich das erste Mal gesehen habe, auf dem Deichband, glaube ich, im Zelt, Da habe ich euch in eine Schublade reingesteckt.
In was so, für eine?
In die, ach, jetzt eine Emo-Band, die alle gut aussehen.
Was?
Und spielen im Zelt. Warum spielen wir nur auf der Jeva-Bühne? Ach, oh was? Mann. So, habe ich.
Du hast gesagt, der Emo, wenn die alle gut aussehen. Ja. Das ist geil, das sage ich den anderen.
So, ich habe das so, geguckt, ach, gut, sehen sie alle aus, machen sie alle Emo. Und dann so dieser neidische, ja, das habe ich auch schon vor 10 Jahren gemacht. Aber es war, ich weiß, hat ganz so, wenn ich jetzt so ein bisschen so mich da hineinfühle, weiß ich ganz genau, was es war. Es war einfach verfickter Neid.
Ist doch schön. Also ich meine, ist doch schön, wenn du sowas einfach halt dann erkennst und sagen kannst, so, ey, weißt du was, das.
Das ist das Schöne mit dem Alter.
Ja,
das irgendwann, vor 5 Jahren hätte ich dir sowas nicht gesagt. Also vor 5 Jahren oder vielleicht auch vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, aber es ist gerade so in so einem Moment, weiß ich nicht, wenn die 4 vorbei ist, passiert voll viel. So, man merkt dann halt auch, gerade wenn man selber Musik macht und auch Bandmusik macht, dass die Freunde dann, mit denen man halt Musik macht, dann auch so sagen, so ey, wäre mal eine geile Zeit für Kinder oder wäre mal gar eine Zeit für eine Pause nach 20 Jahren, wäre das nicht cool? So, und dann auch einmal zu merken, krass, du bist ja eigentlich schon seit, du bist ja 17 Jahre, hast du die Identität ja nur über die Band. Und das ist so ein harter Identifikationsfaktor für dich, wo du halt einfach rausgehst und sagst so, und was bin ich jetzt?
Ja.
So, wenn halt einfach so eine angedachte Pause ist, so für erstmal auf unbestimmt, dann denkst du, boah, krass. Und dann kommt die Zeit der großen Reflexion. Und dann kann man auch mal sagen, dass man Scheiße gebaut hat.
Ja, also diese Frage, so was wäre eigentlich, wenn diese Band jetzt nicht da wäre, das ist eine ganz spannende. Und was würde man dann eigentlich machen? Ich habe mich schon so früh in Musik verliebt, dass ich irgendwie immer diesen Traum hatte, Musik zu machen. Und ich kann es mir, also ich bin gerade sehr glücklich und dankbar, dass ich gerade die Möglichkeit habe, Musik zu machen, aber auch vor allem auch mit der Corona Erfahrung, die wir alle gemacht haben, da stellt man sich schon und auch
das. Da muss ich kurz mal in die Hand reichen und muss sagen, ey, Glückwunsch, ihr seid eine der Bands, die es geschafft haben, Corona zu überleben.
Ey, das war nicht einfach. Wir haben es auch nicht komplett so überlebt. Also wir haben uns verändert. Bei uns ist viel passiert. Wir sind auch von einem Quartett zu einem Trio erstmal geschrumpft. Also unser Schlagzeuger ist damals ausgestiegen. Nicht direkt während Corona, aber danach so. Also als wieder Licht am Ende des Tunnels war so. Und wir wussten, okay, wir haben jetzt Ende des Jahres eine große Tour. Das ist Anfang 2022 ausgestiegen. Und
waren das noch die Konzerte, wo alle sich hinsetzen mussten?
Ja, die haben wir noch zusammengespielt. So. Ja. Weird. War das, also.
Wenn man da jetzt drüber spricht, denkt man, das ist eine ganz andere Zeit. Das stimmt. Oder?
Also ich meine, es ist wertvoll, dass wir das erleben durften auch, ne? Weil ich meine, das ist irgendwann mal was man den Kindern erzählen kann. Hey, wir haben damals diese Pandemie miterlebt. So, wir haben wirklich Videomaterial, Fotomaterial von damals, wie das so war. Weil ich meine, sowas erlebt man ja auch nicht.
Das steht in den Geschichtsbüchern drin.
Ja, das wird irgendwann wirklich.
Die werden alle fragen, Papa, Mama oder Opa, Oma, habt ihr ja noch Geschichten, wie es damals war in der Pandemie?
Ja, stell dir mal vor, alle sind mit Mundschutz rumgelaufen in Deutschland, das war ganz normal.
Papa stand oben auf der Bühne und hat vor 40 Autos gespielt und statt zu klatschen haben sie gehupt.
Ja, das haben wir nie gemacht.
Habt ihr nie gemacht?
Nee.
Habt ihr nicht das Angebot bekommen?
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, ob das Angebot kam, aber wir waren da strikt dagegen, weil es sind mehrere Gründe und die einen kann man heroisch ausdrücken, dass wir sagen, ja, wir sind einfach,
true.
Wir wollen einfach dem Klima auch nicht das antun, dass jeder mit dem Auto kommen muss. Also wir sind einfach auch froh, wenn Leute mit Öffis kommen. Aber man kann es auch viel einfacher sagen, nicht jeder aus der Band, beziehungsweise fast keiner aus der Band besitzt ein Auto überhaupt. Und wir waren so, hey, wenn wir uns jetzt vorstellen, dann müssen ja alle HörerInnen von uns müssen ja ein Auto haben, um dahin zu kommen. Und viele haben vielleicht keins und haben ein Fahrrad oder verzichten generell einfach auf. Ich versuche zum Beispiel auf ein Auto einfach zu verzichten. Ich habe keins, hatte auch noch nie eins.
Wo wohnt ihr?
Also
wo
kommt ihr?
Ich wohne in München. Du wohnst in München. Seid ihr auch eine Münchner Band?
Ja, also ja, weil wir in München unseren Proberaum haben und da jetzt alle wohnen, aber keiner von uns ist in München geboren. Und ich hatte damit auch lange Zeit so meine Kämpfe auszutragen mit diesem Label München, weil ich
hatte nämlich auch gerade gefragt, Alter, man hört ihn nicht an. Also kein,
ja.
Kannst du's?
es geht. Also es ist viel wilder noch. Also pass auf, ich bin in Heidelberg geboren.
In Heidelberg?
Ja. Also ich kann ein bisschen Badisch babble auch und so. Da habe ich gewohnt, bis ich 10 war ungefähr. Und dann bin ich nach Österreich gezogen. Und dort bin ich dann zur Schule gegangen und habe Matura bzw. Abi dort gemacht. Und als ich dann da frei war, war München so die, damals habe ich schon Markus kennengelernt, wir waren so die zwei deutschen Kinder in der Schule. Also wir wurden viel als scheiß Deutsche und Piefke und was macht es da? So haben die Leute da geredet. Und da war dann München so die nächstgrößere Stadt und ich hatte keine Ahnung von München. Ich wusste nicht, ob der ganzen Vorurteile, die man so hat. Und wenn ich dann zum Beispiel nach Berlin kam und gemeint habe, ich wohne in München, wurde ich immer schräg angeguckt, so, hä, was? Und das habe ich gar nicht so erfahren, diese Realität.
Hast du da schon Musik gemacht?
Ja.
In Österreich?
Wir haben schon in der Schule angefangen, ja, in Österreich, ja.
Um euch abzugrenzen? Oder dabei zu sein?
Das ist eine sehr gute Frage, ehrlich gesagt. Also
macht man, ja, Entschuldigung.
Nee, sag du.
Nee, ich hab mich halt auch mal gefragt, ich komme aus so einem Dorf, sagen wir mal, was sehr CDU, schwarz, konservativ, bäuerlich ist und wo ich der festen Überzeugung wäre, wenn so etwas wie die AfD damals schon so in den Anfang der 90er Jahre da gewesen wäre, dann wäre das auch ganz gut gewählt worden. Es waren halt auf jeden Fall eine Menge Menschen da, auch gerade in meinem Alter, die heute so sind, ich bin ja kein Nazi, aber. Sondern habe ich mich sehr, sehr unwohl gefühlt und musste halt relativ schnell raus. Und die einzige Möglichkeit, damals aus dem Fußballverein rauszukommen, war geil, das ist eine Fender Stratocaster, die hat 100 Mark gekostet. Komm, wir haben eine Gesangsanlage, du spielst Schlagzeug, du spielst Bass, lass uns beschissene englische Texte singen und auf die Bühnen gehen. So.
Dann hat sich das mit dem Fußball auch schnell geklärt, weil die Fußballer einen dann eh hassen.
So war es
bei uns so, ja.
Hast du auch Fußball gespielt?
Nee, ich habe Handball gespielt noch.
Ja, neben der Musik?
Als ich noch in Heidelberg in der Nähe dort gewohnt habe. Ich habe in Schriesheim und in Leutershausen gewohnt. Leutershausen war zweite Bundesliga im Handball damals. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch sind. Aber da war Handball halt so der Sport. Und das ist eigentlich ein geiler Sport, weil es so schnell und aggressiv und also da passiert einfach viel.
Bist du in dem Alter, dass du heute immer noch Handballprofi sein könntest?
ja, also vielleicht, wenn man Stefan Kretschmer so anguckt, vielleicht, weiß ich nicht, der hat jetzt sehr lange gespielt, aber ich bin weitaus nicht in der körperlichen Verfassung wahrscheinlich, um das zu machen.
Ein schlimmer Moment des Älterwerdens, sorry, dass ich immer wieder darauf zurückgehe, ist, fällt mir gerade halt ein, als ich gemerkt habe, so, jetzt bist du älter als jeder Spieler, der jetzt gerade Profifußball spielt.
Ja, krass.
So, wo aber du
die
halt,
sind auch so wirklich so jung, also das ist ja auch
total bescheuert. Absurd. Aber dann hängst du noch an solchen Leuten wie Buffon oder denkst halt auch so, ja, der Neuer ist ja auch gar nicht mal so alt. Aber wenn dann halt Menschen, also wenn dann im Interview ReporterInnen über Fußballer sprechen und dann hast du so einen Mats Hummels und dann wird er als Opa tituliert, der ist aber gerade erst mal 35, so als Fußball-Opa. Okay. Das finde ich crazy, das finde ich nämlich halt auch, das ist mir so aufgefallen, oft in der Reflexion, gerade wenn man denkt so, ey, man macht Musik. Hat Musik eine ist es Halbwertszeit? Ja, ne?
Ja, manche Musik hat es, glaube ich. Irgendwo. Es ist zwar total gemein, das zu sagen, aber es ist ein, ja.
Hast du das Gefühl, jetzt mit dem vierten Album, ich finde, 4 Alben sind eigentlich schon relativ krass, auch wenn man selber so drüber nachdenkt, welche Lieblingsbands, was ist nach dem vierten Album passiert und wie war das fünfte? Und ihr habt zwar gerade released, aber ihr schreibt wahrscheinlich immer am laufenden Band und schaut, dass da natürlich der hier Spotify-Algorithmus bedient wird.
Nee, da sind wir leider nicht so gut. Also das ist erstens so, Spotify ist bei uns nicht, also läuft bei uns nicht so.
Echt nicht?
Also diese ganze Streaming-Welt und so, nee. Also ich meine, wir haben schon HörerInnen dort, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt eine von diesen Bands sind, die da voll abgeht. So, also das ist leider nicht so und wir haben auch...
Darf ich fragen, welche monatlichen Hörerzahl ihr habt bei Spotify?
Das schwankt so zwischen, sag ich mal, die Peaks beim Album waren so 120.000, 150.000 sowas und jetzt gerade stehen wir so bei 70.000, 75.000 oder so.
Für heutige Zeit echt nicht viel, weil wenn man halt so rumscrollt und sieht, was für crazy ja. 80er AI-Songs dann über eine Million monatliche HörerInnen haben. Ja, das ist total witzig. Aber trotzdem sind wir ja in der Markthalle. Ich habe mir nämlich gerade gedacht, wenn ihr Sperling dabei habt, dass auch dieser Fjord-Moment halt ist. Fjord zu sehen in der Fabrik und die haben 20.000 monatliche HörerInnen. Ja,
das ist absurd. Aber es ist halt auch, Fjord ist aber auch eine Band, die in die Top 10 geht, weil sie Vinyl verkauft und weil die Menschen vielleicht einfach diese Musik anders konsumieren, wer weiß. Also ich weiß auch nicht, das ist eine schnelllebige Welt auf Spotify, es ist crazy, wie viele Songs jede Woche neu rauskommen und manchmal ist es auch einfach ein Overload. So und keine Ahnung, wir sind da jetzt nicht die Profis, vielleicht knacken wir irgendwann noch den Algorithmus, genauso mit Social Media. Wir sind da genau wie auch bei den Live-Konzerten. Wir sammeln uns die Leute so Step by Step ein und wir haben noch nie irgendwas gehabt, was jetzt viral gegangen ist oder irgendwas. Das ist halt einfach bei uns, weiß nicht, da sind wir irgendwie nicht so zu verorten, aber.
Es ist der lange Weg.
Ja,
und. Glaubst du, dass der lange Weg der gesündere ist?
Ja, es ist auf jeden Fall es ist der anstrengendere, auf jeden Fall. Es ist vielleicht der nachhaltigere und dadurch gesündere, weil das nicht so schnell weggeht und schneller und eher bleibt, als wenn wir jetzt einen super schnellen Hype haben und dann wieder weg sind, so. Das mag alles sein, wie es ist. Ich glaube, wir versuchen uns auf uns zu konzentrieren und versuchen das Beste aus der Situation, aus uns herauszuholen und nicht zu viel so nach rechts und links zu gucken und Bands auszuchecken, die jetzt einen krassen Hype haben, weil man da immer das Gefühl hat, boah, bei denen läuft es ja viel besser, bei denen läuft es viel besser und so. Und das ist am Ende alles so ein bisschen nichtig, solange man wirklich das macht, was man liebt. Also deswegen bei uns dauert ein Album immer relativ lang, weil du jetzt gerade gesagt hast, schreiben wir schon am nächsten. Nee, tun wir nicht so wirklich, leider. Dazu muss jetzt erstmal diese Tour vorbeigehen, glaube ich, und dann fangen wir an. Aber es muss immer was in meinem Leben auch passieren. Ich schreibe die Texte und ich merke richtig, dass mich so eine Platte richtig aussaugt. Und danach muss irgendwas im Leben passieren, über das ich schreiben kann. Und wenn ich dann nicht von selber auf Texte komme oder auf irgendwas, dann kann ich auch nicht. Klar könnte ich mir eine Deadline setzen und sagen, hey, ich muss jetzt jeden Monat einen Song für den Algorithmus schreiben, aber wäre es dann noch das, was wir machen? Weiß ich nicht.
Hast du gerade das Momentum, dass du jetzt im Stuhl sitzt und du ein bisschen aufgeregter wirst und ein bisschen mehr die Zeit im Blick hast, oder gibst du uns noch 10 Minuten?
Ich gebe dir auch 20.
Also. Ehrlich?
Ja, klar.
Oh, ich will dich nicht so. Ich weiß ja, wie das
halt selber ist. Ich weiß gar nicht, wie lange wir sprechen und ich.
Das ist super.
Konzentriere mich auf
dich. Hier, sagen wir mal so, C. H. aus B., der uns das Interview vermittelt hat.
Ah.
Kennst du?
Kenn ich.
Gänse hat mir gestern um 22.17 Uhr noch eine Nachricht geschrieben. Kannst du nicht mal Funeral von Blackout Problems durch die AI laufen lassen auf Deutsch und draußen Schlager machen?
Hast du das gemacht?
Ja, ich hab's gemacht.
Und, was ist rausgekommen?
Ich musste ein paar Sachen verändern, aber es ist das Intro, was quasi gesehen vor dem Podcast lief.
Okay.
Ich kann es dir aber nachher nochmal zeigen. Ich will das jetzt nicht antun.
Ich will es unbedingt.
Ach komm, ich mache es jetzt einfach an. Okay. Weißt du was, wir machen es einfach. Jetzt kommt endlich das Intro für Folge 237 am 1. November. Crazy. Denn Mario Radetzky ist hier am Start. Und ich habe...
Du bringst mich zum Lachen, wenn ich weinen will. Auf meiner eigenen Beerdigung zu lächeln. Der dunkelste Nebel scheint zu schwinden. Oh Mario, jedes Mal, wenn du dich für Astra Colada entscheiden tust, lass uns ein Aufstand beginnen. Diese Stadt wird niemals ruhig sein, nein, nein, nein. Jeder ist eingeladen. Die Einsamen, die Podcaster, oh, 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 oh. Generationenlang geblendet, aber die Kinder sind endlich vereint, oh, 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 oh. Stelle dich der Dunkelheit und erhelle sie. Ein neuer Podcast ist entfacht, wenn deine winzigen Finger diese grausame und hässliche Welt zeichnen in Farben, die ich nie zu sehen geglaubt hätte. Du bringst mich zum Lachen, wenn ich weinen will. Oh, deines Astra Colada auf Spotify zu hören.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, es ist Astra Colada-Zeit, es ist Folge 237 am 1. November. Wie Sie wahrscheinlich mitbekommen haben, hat Daniel Hödmann Ischias Bandscheibe oder irgendetwas. Auf jeden Fall ist er jetzt schon wieder mit Paula Carolina unterwegs. Der schnappt sich halt auch immer wirklich die jungen, angesagten Künstler, die auf TikTok richtig gut gehen. Ah. Wir haben ja gerade auch gesagt, ne? Über TikTok haben wir gar nicht gesprochen. Aber da müssen wir gar nicht drüber reden, oder?
Nee, cut, cut.
Ey, ist es cut, wirklich? Ist es wirklich?
Nee.
Ey, das Ding ist so, ich arbeite im Digitalvertrieb, mit dem ich halt das jetzige Projekt halt gerade mache. Und die würden sich halt wahnsinnig viel mehr Content von mir auf TikTok wünschen. Und ich habe das Gefühl, dass die macht mich krank. Mhm. Also, wenn es halt darum geht, zu sagen, wir geben dir ein bisschen Geld und ein bisschen Vorschuss für Promotion, dann kriege ich immer das meiste immer dafür, wenn ich was auf TikTok mache. Und da sind sie auch voll dafür, dass das da irgendwie passiert. Aber das fühlt sich falsch an. Hm. Diese App fühlt sich falsch an. Diese App fühlt sich in irgendeiner Form irgendwie falsch an. Aber trotzdem, ist das so, weil man älter wird und weil man nicht mitkommt? Oder ist es einfach so, weil sie wirklich krank macht?
Das kann beides sein, aber das ist doch voll okay, wenn du sagst, ey, das fühlt sich für dich nicht geil an, dann scheiß auf diese App. Also,
machst du es privat?
Nee. Ich
macht ihr das für die Band?
Ja.
Ja.
Wir probieren es, wir sind da sehr schlecht.
Das finde ich aber richtig geil, dass du so ehrlich bist.
Ja, Logo, also total, also wir sind da leider sehr schlecht. Wir haben leider, wir haben unseren Style, sagen wir es so. Ich glaube, wir haben einen super Fotografen dabei, Paul Ambrusch, der begleitet uns jetzt schon seit 10 Jahren und der ist wirklich bei fast jedem Konzert dabei. Und es gab mal eine Phase, wo uns ganz viele Leute gesagt haben, so hey, euer Social Media ist Killer, das funktioniert super gut. Weil ich glaube, es gab eine Phase, in der wir Content gemacht haben, für das halt mit dem aktuellen Social Media oder wie Social Media damals funktioniert hat, mit Instagram und davor noch Facebook und so weiter, gut funktioniert hat. Mittlerweile hat sich das halt gewandelt. So, es ist mehr auf Face Value, es ist mehr auf knackige Pointen, es ist mehr auf irgendwelche Trends mitmachen oder Spielchen machen oder man muss sich als Band vielleicht auch mehr überlegen und. Und dann gibt es aber auch so ein paar einzelne Beispiele, wie zum Beispiel die Idols sind da für mich ein positives Beispiel, die das einfach Live-Content rüberbringen. Und wir sind zurzeit, glaube ich, auf der Suche, wie können wir was machen, was sich für uns wirklich authentisch anfühlt, was sich für uns gut anfühlt, wo wir sagen, da fühlen wir uns wohl und das bringen wir raus und das gleichzeitig aber auch halt gut funktioniert auf diesen Plattformen. Und das haben wir gerade im Moment nicht, das kann ich ganz ehrlich sagen, wie es ist. So, da versuchen wir was zu finden, aber zurzeit ist unser TikTok, also es ist halt schlecht.
Wie findest du die neue Idols-Platte?
Sehr gut.
Wie findest du die Alben davor?
Ich kenne nicht alle. Ich kenne das eine Album davor und das fand ich auch schon gut, aber ich finde das Neueste, finde ich wirklich sehr, sehr geil. Also so Songs wie Pop, Pop, Pop zum Beispiel, das ist Wahnsinn, finde ich.
Hast du die alles schon mal live gesehen?
Leider noch nie, also nur Videos.
Ich habe zu den Idols aufgrund drei unreflektierter Pro-Palästina Aussagen in Hamburg irgendwie gerade aus meinen Setlisten rausgeballert und ich weiß nicht wieso. Sagen wir mal so, es ist ja nicht schlimm irgendwie für Frieden und auch darauf aufmerksam zu machen, dass es gerade da echt knallt, aber es war so unreflektiert eine Seite, obwohl man gerade dann von außen so tausende Kilometer weiter hinweg eigentlich nur sagen kann, es ist schlimm, es gibt zwei Seiten und für eine 15-Sekunden-Ansage reicht das irgendwie nicht. Und du bist aber in der Alsterdorfer Sporthalle. Findest du, dass Politik auf die Bühne gehört?
Wenn die KünstlerInnen das wünschen, ja, dann auf jeden Fall. Es gibt aber auch KünstlerInnen, die sich damit unwohl fühlen und das muss auch okay sein, finde ich.
Aber ihr seid doch eigentlich auch eine Band, die ich ins linke Spektrum einordne.
Ja, wir haben auch viel Meinung und wir sagen auch unsere Meinung und gleichzeitig finde ich, muss es aber auch okay sein, wenn wir mal ein Konzert keine Meinung sagen, dass das auch angebracht wird, weil bei uns steckt in den Songs an sich so viel Meinung, da steckt so viel Attitüde drin, meines Erachtens nach. Wenn du die Texte wirklich, wenn du da einen Text-Deep-Dive machst bei uns, dann entdeckst du ganz viel und entdeckst viel über unsere Meinung, dass wir nicht immer zu jedem Thema oder auch zu jedem, was auch im Social Media oder in den Medien behandelt wird, dass wir nicht immer was dazu sagen müssen. Wenn ich jetzt gerade an die aktuelle Lage denke, dann versuche ich mir immer, ich versuche viel zu reflektieren und mir Gedanken zu machen und zu gucken, wo stehe ich als Mensch, wo stehen wir als Band, was können wir nach außen bringen, was können wir sagen. Und wenn man als Band mal eine Ansage macht, die in 15 Sekunden irgendein wahnsinnig unglaublich komplexes Thema wie den Nahostkonflikt irgendwie nicht gut auf den Punkt bringt, so, dann finde ich es wichtig, trotzdem mit diesen Menschen in den Dialog zu gehen. So, das ist eine Haltung, die ich irgendwie wichtig finde in den heutigen, heutzutage, weil sich ganz viele Fronten so verhärten, gerade im Internet. Die Leute gehen krass aufeinander los, nur weil der eine das sagt und der nächste das, und es ist so, es wird oft zu schwarz-weiß gedacht. Und ich glaube, unser Verstand sowie unsere Herzen müssen zurzeit einfach wahnsinnige Größe beweisen, um zu zeigen, hey, es ist nicht alles schwarz-weiß. Es gibt gerade zum Beispiel den Konflikt in der Ukraine, wo sehr viele Menschen gerade leiden, und es ist natürlich, muss man mit der Ukraine sich solidarisieren. Gleichzeitig gibt es aber auch mit Sicherheit viele Russinnen und Russen, die nicht auf der Seite von Putin sind. Und
ich habe gerade heute gehört, 1,6 Millionen auf Seite der Russen an verletzten und zu Tode gekommenen Menschen, Soldatinnen und Menschen, die dazugehören, auf russischer Seite. 1,6 Millionen,
habe ich gedacht, so krass. Das ist krank. Und das kann nicht jeder gutheißen. Und man muss auch diesen Menschen gegenüber auch ein offenes Ohr haben auch, dass sie sich nicht wohlfühlen in ihrem Land, in dem sie gerade leben, und dass sie das nicht gutheißen. Und ich denke, im Nahostkonflikt ist es ganz wichtig, dass man eben sich solidarisiert mit dem Leid in Gaza, dass man auch da hinschaut und dass man merkt, was die israelische Regierung dort gerade macht, dass es dort kein Krankenhaus mehr gibt, kein Funktionieren. Das darf nicht sein. Gleichzeitig dürfen wir nicht schmälern, was am 7. Oktober passiert ist. Man darf die andere Seite nicht. Wir gucken da von außen drauf, und wir müssen versuchen zu beweisen, dass wir einfach beide Seiten sehen können und dass wir uns, dass wir uns auf die Seite der Menschen, der Zivilbevölkerung stellen können und dass wir sagen können, so, wo wir helfen können, versuchen wir zu helfen. Und dieses wahnsinnige Gegeneinander empfinde ich als eine Sackgasse am Ende des Tages.
Was hilft dir, um nicht den Glauben an die Menschheit zu verlieren, will ich nicht sagen, aber was hilft dir in den Zeiten, weil es gibt, glaube ich, bei jedem Mensch dieses, alle Wege führen die Klippe runter.
Ja, gerade wenn man jetzt zum Beispiel nach Amerika schaut.
Und sich ey, und so, ich wollte es gar nicht anfangen, und ich habe einfach dieses Trump-Ding gehört und die Swing States und dieses, was, der braucht nicht die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung? Der kann auch ohne die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung, kann der einfach gewinnen, wenn er die Swing States in der Tasche hat?
Ja, und vor allem das Schlimme ist ja, er kann zurzeit einfach sagen, was er will. Er kommt mit allem davon, und er muss nur er selbst sein, und je polarisierender, je schlimmer seine Aussagen sind, je radikaler, es tut ihm gar nichts. Selbst alle Gerichtsverhandlungen, die waren wegen ihm, wo er schuldig gesprochen wurde und so weiter, es tut ihm gar nichts. Er ist trotzdem gerade dabei, eventuell amerikanischer Präsident zu werden. So hoffen wir es, dass es nicht passiert. Aber ja, was hilft dabei, nicht den Mut zu verlieren? Sich auf positive Sachen auch zu konzentrieren, sich auch mit positiven Sachen auseinanderzusetzen, auch mal rauszugehen, mal einfach, ich weiß nicht, jetzt sind wir gerade in Hamburg.
Einfach mal Sport machen.
Ja, auch, ey, tatsächlich, wie gut es tut auch. Nee, aber jetzt, wo wir gerade in Hamburg sind, wollte ich sagen, so die Schönheit der Chance genießen einfach so, ne? Einfach,
oh, nur eben kurz T.S. Ullmann zitiert.
Ja, warum nicht? So einfach mal auch sehen, was es für positive Dinge auf dieser Welt gibt. Und es gibt auch so viele tolle Menschen, die sich einsetzen und die nicht den Mut verlieren und den, und ja, ich finde, ich weiß, dass es schwierig ist und dass zurzeit ein großer Weltschmerz herrscht, aber nicht den Kopf in den Sand stecken.
Kopf in den Sand stecken. Was ist der beste Song, um verliebt zu sein?
Boah, das ist eine super Frage.
Stell dir gleich wieder. Radetzky. Radetzky, ich habe das Gefühl, dass ich deinen Namen kenne, aber aus einer geschichtlichen Ebene. Ist es entweder ein großer Fußballstar oder ist es ein Musiker?
Nee, weder noch. Aber es gibt musikalisch, es gibt den Radetzky-Marsch.
Ah, daher
kenn ich den. Der wurde komponiert von Johann Strauss' Vater und für einen Feldmarschall, der diesen Namen getragen hat.
Woher kommt der Name? Weißt du, hast du schon mal Ahnenforschung betrieben?
Ja, nicht so viel, wie teilweise meine Verwandtschaft macht. Die sind da gibt es ein paar, so, die da sehr tief drin sind, aber ich glaube, so Ungarn, Österreich und dieser Feldmarschall, der war auch in Österreich meines Erachtens nach, und ja, ich bin nicht so tief in dieser Geschichte drin und hab da, glaube ich, vielleicht kommt da irgendwann die Zeit, wo ich dann sage, okay, jetzt möchte ich da mal reintauchen.
Du kannst ja aussuchen, 100 Jahre zurück in die Vergangenheit oder 100 Jahre nach vorne in die Zukunft?
Naja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir jetzt 100 Jahre zurückgehen, dann wären wir 1924, in den goldenen 20ern. Das fände da, über die Zeit weiß ich nicht so viel. Das fände ich zum Beispiel sehr spannend, da zu sein. Gleichzeitig die 30er dann zu erleben und zu gucken, was dazu geführt hat, was da alles in Deutschland passiert ist, fände ich spannend mitzuerleben und zu gucken, ob jemand, der aus der Zukunft 100 Jahre zurückreist, da vielleicht irgendwas dran ändern kann und den Leuten sagt, ey, hört auf mit der Scheiße, das wird alles an die Wand fahren. Gleichzeitig, wenn wir in der jetzigen Zeit sind, sind wir genau an diesem Moment, wo wir sagen müssen, hey, seid wachsam, passt auf, weil wir fahren diesen Karren sowas von dermaßen an die Wand.
Die Parallelen sind so crazy, auch wenn du dich ein bisschen mit den 20er Jahren auseinandersetzt. In Berlin, dieses ganze LGBTQ-Thema war vor 100 Jahren auch schon so nach vorne. Es gab so viel Akzeptanz in der Bevölkerung für Travestie und für queere Menschen. Natürlich gab es halt auch die andere Seite, aber die gibt es jetzt halt auch. So diese ganzen...
Ja, diese Fronten verhärten sich so sehr. Und das ist Wahnsinn, was manche Menschen nur aufgrund ihrer... wie soll ich sagen, was manche Menschen einfach aushalten müssen. Ne?
Meinst du, Gesellschaft funktioniert nur, wenn man das ganze Konstrukt verwaltet, so wie es vorher gewesen ist? Oder Gesellschaft funktioniert, wenn alle sich gesehen fühlen?
Wie meinst du verwaltet?
Verwaltet, so wie eigentlich im Prinzip, wie das halt so, oder wie die CDU, das war halt so die letzten 16, also vor der SPD die 16 Jahre einfach so verwaltet hat. Also einfach so diese, reden wir halt nicht drüber. Also wann, zum Beispiel Sprache, wann hat sich Sprache geändert? Wann ist das passiert, dass die LGBTQ-Szene sich gesehen werden wollte? Wann wollten, und auch wieder mit Rassismus, mit all dem ganzen Kram. Ich habe das Gefühl, gerade in Corona gab es nochmal so einen Schub, wo gesagt wird, ey, du musst deine Sprache ändern. Ich habe damit angefangen und auch ich war so ein alter weißer Mann, so mit Daniel halt auch, der gesagt hat, gendern? Ja, aber wir doch nicht. Also geil, können die jungen Leute mal ganz ehrlich. Und irgendwann habe ich mich mal mit jemandem unterhalten, mit einer Person, die nicht männlich und nicht weiblich gesehen werden will. Und es war ein so gutes Gespräch im Podcast, dass ich danach gesagt habe, ja stimmt, was kostet das mich eigentlich? Und dann habe ich in diesem Momentum gedacht, ganz am Anfang, geil, cool. Das ist ja geil, da entwickelt sich ja die Sprache weiter, das ist ja geil für alle und je mehr wir jetzt zum Jahr 2024 kommen, habe ich so das Gefühl, oh krass, das eckt ja richtig an. Wenn das Hauptthema Nummer 1 von einem Söder sein kann, dass nicht mehr, dass die Sprache in Bayern, ich glaube jetzt sogar in Bayern darfst du gesetzlich nicht mehr gendern, ne?
Ja, in Schulen.
In Schulen und in öffentlichen Diensten.
Ja, das ist peinlich. Es ist wirklich peinlich, weil, also Sprache, weil du gefragt hast, was sich Sprache verändert. Sprache verändert sich ja grundsätzlich immer. Die Sprache ist ja immer im Wandel. Und wie wir Worte, die wir zum Beispiel als Jugendliche verwendet haben, verwenden jetzt Jugendliche einfach nicht mehr. Die benutzen andere Worte. Es ist ja immer, da passiert ja immer etwas. Und ich nehme diese Veränderung als positiv wahr, weil sie ja gerade im Moment da sich hinbewegt, zumindest auf der einen Seite, dass sich Menschen mehr gesehen fühlen, dass sich Menschen mehr gemeint fühlen auch. Also wenn man immer sagt, die Lehrer, und man sagt nie die Lehrerinnen oder die LehrerInnen, ne, dann fühlt sich einfach eine Gruppe ausgeschlossen, und das kann doch nicht sein. So, nur weil wir davon jetzt nicht betroffen sind vielleicht, also du und ich meine ich jetzt, es gibt ja Personen, wie du sagst, du hast mit einer Person gesprochen, die davon betroffen ist, und mit diesen Menschen müssen wir sprechen, weil die wollen wir nicht aus dieser Gesellschaft ausgrenzen. Wir wollen ja, dass die sich genauso gesehen und gehört fühlen. Deswegen, um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, ich würde sagen, ja, Gesellschaft funktioniert, wenn sich jeder gesehen und gehört fühlt. Und das ist wichtig, dass wir da weiterhin auch offen sind dafür. Und auch, was in Rassismus passiert ist in den letzten Jahren, wie viel aufmerksamer man durch bestimmte Bücher auch dafür geworden ist, also Tupoka Ogette hat da viel, viel gemacht, Alice Hass, das habe ich zum Beispiel ein Buch von ihr gelesen, das mir sehr einfach anhand von Beispielen oft die Augen geöffnet hat und auch mich selber mehr aware gemacht hat. Heißt nicht, ich will damit nicht sagen, dass ich alles weiß und so, sondern ich will damit sagen, ich habe noch so viel zu lernen und ich habe da aber Lust drauf. Ich möchte da dranbleiben und ich möchte mich nicht irgendwann zumachen dafür und sagen, nee, aber ich als 16-Jähriger habe das so und so gesagt. Und ja.
Was hast du bewusst das letzte Mal gelernt? Wo du so einen Moment hattest und meintest so, krass, das habe ich jetzt ja gelernt.
Gesang.
Gesang?
Ja.
Das war schon voll lange her, du singst doch total gut.
Oh, danke, das ist ganz lieb von dir, aber das empfinde ich ja selber jetzt nicht so. Sondern ich bin da sehr kritisch mit mir und bin sehr unsicher auch im Gesang. Und ich habe lange nach...
Wird das jetzt alles mit Melodyne hoch und her, links und rechts geschoben und nee, dann nochmal zwei, drei Stimmen draufgepackt? So?
Nee, wir haben auch live kein Tuning an. Was ja mittlerweile jetzt keine Seltenheit ist bei Bands, ne, dass sie Tuning anhaben. Und ich denke mir auch manchmal, ja, vielleicht könnten wir damit auch anfangen, so, aber haben wir nicht. Also gab es bei uns noch nie. Und deswegen ist natürlich auch, wenn man danach Aufnahmen von sich selber hört, ist es halt alles ungeschönt. Es ist halt dann so.
Das vierte Album, jetzt hat man mal langsamer Zeit, dass du mit deiner Stimme halt zurechtkommst.
Ja, das stimmt, aber es ist halt ein Konflikt, den ich mit mir austrage. Und ich habe, auf was ich hinaus wollte mit dem Lernen, ich habe lange Zeit nach einer Gesangslehrerin oder einem Gesangslehrer gesucht, um wirklich einen Fortschritt zu machen. Und jetzt habe ich tatsächlich gerade im letzten Jahr habe ich öfter Gesangsunterricht genommen bei uns in München bei Laura, liebe Grüße. Die spielt auch in einer Band, heißt Lorraine, die Band. Und Laura hat Gesang studiert und hat sich mal wirklich so intensiv mit mir befasst und hat sich dann zum Beispiel auch im Proberaum, während wir geprobt haben, hat sie sich nebendran gesetzt und hat mir zugeguckt, wie ich singe und hat mir dann danach auch so mitgegeben, was ich so richtig und falsch mache. Und da hat sie mir so ein paar Sachen gesagt, wie ich mit meinem Körper und mit meiner Stimme umgehen soll, die ich gerade versuche umzusetzen. Und ich habe hin und wieder auf dieser Tour gemerkt, oh, das habe ich jetzt gefühlt gelernt. So, ich weiß nicht, ob ich es richtig mache und ich weiß, dass da immer noch sehr viel Luft nach oben ist und dass ich noch viel zu lernen habe und so, aber ich habe so einen kleinen Fortschritt gemacht und zwar, wenn ich merke, meine Stimme ist jetzt am Limit.
Ja.
Ich kann nicht mehr. Das ist psychisch krasser Druck. Also ich bin zum Beispiel auch vorletztes Wochenende waren wir in Tschechien und in Polen und ich wusste, hey, das wird unser größtes Konzert in Prag, das wir bisher gemacht haben. Ich will das unbedingt machen, aber ich war krank. Ich war eigentlich stimmlich nicht da, wo ich sein musste, um ein geiles Konzert zu spielen. Und ich wusste aber, es liegt jetzt alles an meinem Hals, ob das Konzert jetzt stattfindet oder nicht. Und dieser psychische Druck erstmal, das auszuhalten, das ist schwierig, weil dadurch kommt man ja so im Gedanken wieder in so ein
Versagensängste.
Ja, und dann, ah, oh fuck, und dann gibst du zu viel Gas und machst zu viel und gibst zu viel Druck auf die Stimme und verlierst sie dann erst recht. Und da habe ich versucht, so was sie mir beigebracht hat, so in die Flanken reinzusingen, entspannt zu sein und so weiter. Das habe ich versucht zu machen und gerade auf dieser Tour versuche ich das versuche ich ihre Tipps durchzuziehen. Und
meine Gesangslehrer hat immer gesagt, Hütchen ab, Hütchen ab. So, also Hütchen das ab. Sozusagen, dass man, sie sagte auch immer, i-denken. Also egal, was du halt gerade singst an Vokal, aber i-denken, um ja. sozusagen eine gewisse Offenheit zu bekommen. Ich glaube, jede Gesangslehrerin oder Gelehrer interpretiert das anders. Also ich hatte so eine, wie soll man sagen, Sklaventreiberin, das hört sich so hart an, aber meine hieß Geske Hof-Helmers, die war dann schon Anfang, oder ich will nichts Böses sagen, also sagen wir Ende 60, und die war wirklich mit der Peitsche am Anfang so zu kobern, und die sagte, das war eine tolle Stimme, aber es war halt klassischer Gesang, den ich gelernt habe, und irgendwann war man dann in so einem Momentum, wenn ich jetzt, wenn sie gemerkt habe, ich gebe mir keine Mühe oder es ist nichts da, dann Hauke Oreis, du trägst keine Liebe in dir, nicht für dich und nicht für deinen Gesang. Und da überlegst du dir mal, gehst da jetzt raus? Dann stehst du da so draußen so, und dann kommst du halt rein. Na, hast du geweint? So, ja, dann will ich das hören.
Oh, krass. Krass, ja, das klingt nach einer guten Schule.
Ja, so in die andere Schule, ey. Eieiei.
Also so ist es bei mir jetzt nicht, aber...
Mario Radetzky, wenn du jetzt nicht gleich da auf die Bühne der Markthalle gehst und den Leuten den Arsch vom Körper wegsingst, dann bin ich super traurig, weil wir kommen nämlich jetzt schon wirklich zum Schluss des Podcasts. Wir haben nämlich schon die Stunde erreicht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so wird. Ich dachte, da kommt gleich so ein total aufgeblasener Emo-Typ, der Wie keinen denn? Bock hat. Ja, ohne Echt? Scheiß.
Was
ja.
hast du für ein Bild von uns?
Ja, keine Ahnung. Aber das ist die neidische Schublade von vor 10 Jahren. Ja, aber auf dem Deichbrand. So.
Schau mal.
Ist also doch geil, dass wir uns unterhalten haben. Du aus München, ich aus Hamburg.
Bist du gebürtiger Hamburg? Du
ja, hast Speckgürtel.
Vorhin gesagt, so aus dem
Speckgürtel. Okay. Man kann mit der S-Bahn kann man hinfahren, aber ist Niedersachsen. Okay. Aber ich bin auch wirklich, da war ich nämlich heute. Ich bin Landwirt. Ich bin kein Landwirt. Nee, ich bin Sohn einer Landwirtsfamilie.
Echt? Und ich hab den Bauernhof gehabt.
Wir haben immer noch den Bauernhof.
Oh, stark.
Mein Vater ist zwar schon gestorben und meine Mutter ist jetzt quasi gesehen auch nicht mehr die Jüngste und genießt halt ihre Rente. Aber irgendwann ist dieser Hof dann, wie das Leben halt so spielt, irgendwann ist es halt so, was machen wir damit? Und meine Schwester und ich sind halt so, nee, das möchten wir gerne halt immer in der Familie halten. Und heute war ich da und habe da Tannengrün gesägt.
Oh, krass.
Mit so einer,
Kannst du dir vorstellen, einen Hof zu führen? Also oder halt, ne, das ist ja...
3 Tage in der Woche maximal. Ich bin ein Stadtkind geworden.
Und 3 Tage macht dann deine Schwester, oder wie?
Naja, weiß ich nicht. Nee, so ist das noch nicht. Also sollte das mal irgendwo so sein, dass meine Mama halt nicht mehr ist, wäre das so ein Maximum, was ich mir vorstellen kann. Aber die Stille macht mich wahnsinnig.
Die Stille?
Ja.
Habt ihr Tiere dort?
Ja, manchmal sind da 2 Pferde.
Okay.
Aber wir hatten früher viele, viele Pferde.
Aber pflanzt ihr dann an oder also Gemüse und so?
Ja, Sachen Gras und Dope und ja. Nein. Ich habe das wirklich, bevor es legalisiert worden ist, habe ich das meinen Eltern immer vorgeschlagen. So, ey, ich habe hier so einen Kumpel und der hat halt immer Samen und wir haben so ein großes Gebiet. So, da machen wir halt einfach hier ein paar Pflanzen hin und verdienen.
Den Kumpel habe ich auch.
und züchten hier Dope und dann sagt mein Vater, ja, aber was bringt denn das so? Ja, also bei diesen 5 bis 6 Pflanzen, das sind schon 5.000 Euro. 5.000 Euro? Dann bin ich wirklich irgendwann mit so einer Tüte halt hingekommen. Aber das hast du ja wirklich gemacht. Weg damit vom Hof.
Ja, ja.
Ey. Also, ey, Dad, man muss ja auch was durchziehen. Und jetzt ist das alles legalisiert worden. Aber das ist so, das ist kein Plan B. Die HörerInnen wissen das halt auch so, ich bin Teil der Astra-Stube, habt ihr auch schon mal gespielt.
Mhm. Und geliebt.
Wir suchen jetzt gerade nach einem neuen Club. Hey, warum habt ihr nicht zum ich weiß, dass Daniel Hüttmann euch angefragt hat.
Ja, ja.
Bei Abriss für Freundinnen für den letzten Monat und ihr seid nicht vorbeigekommen.
Nee, weil wir...
Wir waren gerade im Studio und mussten das Album vorbereiten.
Ja, das kann... Nee, ich glaube, er hat uns einen Termin vorgeschlagen, wo wir einfach...
Nicht konnten.
Nee, wo wir einfach, glaube ich, selber gespielt haben.
Ach so.
Glaube ich. Aber, also ich weiß, dass ich mit ihm geschrieben habe. Übrigens, schöne Grüße. Schade, dass er heute nicht da ist. Aber ja, ich weiß, dass wir geschrieben haben und dass ich auch meinte, so, wir hätten da auf jeden Fall Bock drauf. Gar keine Frage. Wir haben das in der Astra-Stube sehr geliebt.
Wie oft habt ihr da gespielt?
Mindestens 2-mal.
Krass.
Also ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht genau, wie oft, aber mindestens 2-mal. Und das war so... das war so voll da immer dann, dass wir noch mit Daniel diskutieren haben, so, hey, wir haben hier so noch eine Kiste. Die Kiste müssen wir aber vor die Bühne stellen, damit Leute da drauf klettern können zum Stage-Diven. Und dann weiß er noch so, ja, aber wenn du die Kiste da reinmachst, dann darf ich 4 Leute weniger reinlassen. Deswegen geht das doch nicht. So,
klassischer
ja,
Daniel.
Ja, solche geilen Abende dort. Also dort ist ja... Ich weiß gar nicht, also ich mag sowas total gerne. Und dann sind wir mit Daniel in den kleinen Donner gegangen, meines Erachtens nach.
Dann ist es aber schon lange her, weil der ist auch schon dicht, der kleine Donner, den gibt es auch nicht mehr.
Und dann, weiß ich nicht, haben wir uns so durch die Clubs gespielt, aber es gibt bestimmt noch einige, die wir
ihr seid mit Daniel in den kleinen Donner gegangen, im Sinne von, ihr habt dort die nächsten Konzerte gemacht im kleinen Donner.
Ich glaube, dass er das veranstaltet hat. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ihr Supportband bei The Terrace?
Nee.
Ah, okay.
Wir waren mal Supportband bei Apologies I Have None aus England. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Mit denen haben wir meines Erachtens nach auch in Hamburg gespielt. Im Hafenklang, glaube ich, war das damals, 2016 sowas. Und das war eine der craziesten Support-Touren. Nur noch ganz kurz, um dein Bild des arroganten Emo-Schönling-Bands noch kurz kaputt zu machen.
Die Schnösel aus München.
Ja, genau.
Die Emo-Schnösel aus München.
Wir waren damals 6 Wochen mit denen auf Tour und wir hatten zwischendrin auch eigene Konzerte und wir hatten auf dieser ganzen Tour 2 Nächte, wo wir ein Hotel hatten und den Rest der Zeit haben wir immer irgendwo gepennt und immer auch so wirklich bei Leuten im Keller und im Hobbyraum da und dort und so weiter und sind auch immer 100 Kilometer noch gefahren nach einer Show, weil da irgendjemand jemanden gekannt hat, wo man pennen konnte, wo die Eltern nicht zu Hause waren oder wie auch immer. Und da muss ich immer an Hamburg denken, weil wir da auch gleichzeitig noch das Reeperbahn-Festival davor gespielt haben. Und in der Talstraße hatte ich ein Airbnb. So, und ich.
Es ist die Talstraße, beste Straße, ja.
Ja, das war herrlich. So. Ich meine, in der Talstraße spielt doch auch dieser Roman von.
Nee, du meinst auf dem Hamburger Berg. Du meinst in Goldenen Handschuh.
Nee, ich meine gerade von. Oh. Jan Müller.
Jan Müller von Tokotronic.
Ja, der hat doch auch einen Roman geschrieben.
Oh, habe ich gar nicht mitbekommen. Schande über mich.
Ja, egal. Ich habe den auch noch nicht gelesen. Ich habe ihn zu Hause liegen eines Tages.
Wir droppen hier gerade voll in den Smalltalk. Ja, wollte ich das Ding schon voll beenden. Ja, aber du hast dich wohlgefühlt?
Ja, Logo. Also
ich fühle mich ja nicht immer wohl.
Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt.
Ja, klar. Nein, ich freue mich immer, Menschen kennenzulernen. Was? Also, wir haben eine Frage immer noch nicht beantwortet, und zwar, welchen Song hört man, wenn man verliebt ist? Am besten.
Ich würde, also du hast ihn jetzt schon hier in dieser sehr weirden Version angespielt.
Funeral. Du wünschst dir jetzt, du sagst wirklich deinen eigenen Song.
Achso, ich dachte, du willst einen von uns hören.
Nein, nee, auf gar keinen Fall.
Ah, okay.
Oh, Entschuldigung.
Ja, okay. Nee, ich dachte, du wolltest jetzt einfach, ich dachte mir gerade so, hey, wir schreiben eigentlich immer
einen Blockparty, Modern Love fällt mir gerade ein.
Okay, lass mich kurz nachdenken.
Song, wo man verliebt ist. Blockparty, Modern Love.
Okay, ich sag, das ist irgendwie auch ein bisschen traurig und so, aber man liegt ja manchmal auch so. Nee, ich sag hier, warte, Moment.
Radiohead, Everything in its Right Place.
Gut.
Ich mache hier einfach mal weiter, während du halt dann noch suchst, ne?
Okay, warte mal.
Verlieben ist ja vielleicht nicht so für uns. Everything in its Right Place.
Ja, das muss halt auch.
Hast natürlich nicht auf Flugmodus gemacht, ne? Habe ich auch vorher nicht angesagt.
Hier.
Was ist es?
Ich würde sagen, also einen Song, den finde ich irgendwie auch schon super stark, Hund von Juno.
Okay, Hund von Juno. Packe ich mal einfach auf unsere Playlist drauf, die Astrakulada Nachtasyl Playlist auf Spotify. Könnt ihr hören, und ich packe noch einen Song von euch, und zwar packe ich halt einfach Funerals im Original noch mit drauf.
Sehr gut.
Funerals, ne? Funeral, ja.
Nee, Funeral heißt der, genau.
Funeral, so.
Und beim Juno-Song, was ich so schön finde, die Zeile, wenn du wüsstest, wie oft ich an dir denke, ich würde dir leid tun. Finde ich stark.
Geil. Ey, Mario, das war voll schön, dich kennengelernt zu haben.
Danke. Bleibst du noch da? Schaust du das Konzert an?
Teils. Das Ding ist, warte. Ich habe jetzt eine gute Ausrede. Eigentlich würde ich das total gerne, aber ich bin gerade auf einem Produktionsjob, wo ich jetzt gerade seit 16 Tagen durcharbeite. Oh, und ich habe in dieser Zeit meine Beziehung 2 Stunden gesehen. Weil dann, das so ein. Weil, dann, und ich habe nämlich morgen habe ich eine Spendenveranstaltung. Ich spiele Mario Kart mit anderen Leuten für War Child. Aha. Und da wollte ich sie halt mitnehmen. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt: Du nimmst mich, wenn wir was zusammen machen wollen, nimmst du mich mit auf eine Veranstaltung, wo du Mario Kart spielst. Und ich dachte, das wäre eine gute Idee.
Also.
Also sorry. Hey, ich spiele Mario Kart. Wir können so ein bisschen, ne, Weinchen nebentrinken bei, aber es ist halt einfach, das ist Arbeit. Und deshalb gucke ich mal, ich meine, es ist ja halt erst 7. Ich habe nicht gesagt, wann ich komme.
Ab nach Hause.
Ist so, ne?
Ja.
Ist so, ne?
Ist doch ein gutes Schlusswort.
Ab nach Hause. Einen guten Gig.
Merci.
Also, wir hören uns nächste Woche. Tschüssi. Gott, das war ein richtig dummes Schlusswort. Ich fand's richtig scheiße. Es tut mir leid. Normalerweise sagt man halt immer so, was haben wir denn heute gelernt? Das ist irgendwie unser Schlussding. Dann frage ich mal Daniel, was haben wir heute gelernt?
Was sagt der Daniel dann?
Der Daniel will immer, das müssen wir vorbereiten, dann muss ich mir was ausdenken. Und ich sage dann immer, was haben wir heute gelernt? Wenn du ein viel zu kleiner Mäusebussard bist, dann solltest du halt aufpassen, wie fett das Eichhörnchen ist, was du wegheben willst. Das haben wir gelernt. Immer schön bei anderen Bands gucken, ob sie wirklich gut aussehen, bevor sie neidisch sind.
Ich habe mir den heute nochmal aus der Nähe angeguckt. Naja.
Ja, also nee. Wirklich eine 7 von 10.
Da hängt eine 10 von 10.
Und wie böse Kurt Cobain dich oben an der Wand von der Seite so anguckt. Guckt er dich an oder guckt er zur Seite für dich?
Der würdigt mich keines Blickes.
Der würdigt dich keinem Blickes. Das ist so ein klassischer Kurt Cobain. So, ab auf die Bühne mit dir.
Let's go.
Tschüss hier draußen.